Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast-Mittwoch. So schön, dass du heute wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Vielleicht bist du schon als systemische Beraterin oder systemischer Berater oder Therapeut oder Therapeutin unterwegs. Vielleicht befindest du dich gerade in Ausbildung und möchtest zukünftig das systemische Denken in die Welt bringen. Dann bist du ganz richtig hier. Heute spricht Jessica im Interview mit Neda Mohagegi. Neda ist systemische Therapeutin und Beraterin in eigener Praxis und Institutsleitung vom Kasseler Institut für Systemische Therapie und Beratung, abgekürzt KI. Sie ist ebenso Podcasterin und heute kommen in diesem Interview zwei Frauen zusammen, die miteinander verbindet, das systemische Denken und Handeln in die Welt zu bringen. Sie sprechen vor allem über das Thema Haltungen, was du hier in einigen Podcast-Folgen auch schon gehört hast, nochmal auf einer anderen Ebene. Wie kann Haltung in der Beratung vermittelt werden? Diese Folge nimmt auf jeden Fall nochmal andere Aspekte in Bezug auf das Thema Haltungen in den Blick. Viel Spaß!
Hallo Neda, so schön, dass du heute hier bist.
Hallo Jessica, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, das ist total schön, dass das geklappt hat, weil wir haben bei Social Media so eine Umfrage gemacht. Wen wünscht ihr euch im Podcast? Und du warst ein Wunsch von unserer Hörerinnenschaft.
Voll schön.
Und ich habe dich angeschrieben und du hast sofort gesagt, ja. Wir beide haben festgestellt, dass wir einen Podcast haben mit einem sehr ähnlichen Thema. Also du sprichst auch leidenschaftlich gerne über systemisches Denken und Handeln.
Ja.
Und ich bin einfach richtig könnte sagen, gespannt wie ein Flitzebogen, worüber wir beide jetzt hier heute sprechen, denn wir haben das nicht verabredet. Ich sage ja meistens in den Podcast-Folgen sowas wie, es darf heute um dein systemisches Herzensthema gehen. Und das Ding, was dir einfach so richtig wichtig ist, vielleicht auch in die Welt zu tragen, um systemische Beratungs- und Therapieformate einfach noch cooler zu machen.
Noch cooler.
Deswegen ist so die Frage, Neda, über welches deiner Herzensthemen werden wir heute sprechen?
Das ist gar keine so einfache Frage, weil ja eigentlich alles, was systemische Herzensthemen sind. Und ich merke aber schon, dass, also wenn ich so diese Frage so höre, dann springt bei mir gleich das Wörtchen Haltung an, was ich immer wieder so wichtig und schön und auch berührend finde, wenn ich so an Weiterbildungsgruppen denke, wie sich Haltung entwickelt und was dadurch passiert und was dadurch möglich wird, also eine systemischere Haltung. Und weil ich andererseits, ich komme gerade aus einer Sitzung mit einer Klientin, auch immer wieder in der Praxis merke und mich darüber freue, was für einen Unterschied die systemische Haltung oder eine systemischere Haltung für KlientInnen macht. Na, also, dass wir ihnen mit unserer Haltung begegnen, was das für einen Unterschied macht. Also von daher ist Haltung schon eins der Herzensthemen auf jeden Fall. Ja. Würde ich mal jetzt so sagen. Genau.
Ja. Und ich glaube, auch wenn es dazu schon mehrere Podcast-Folgen gibt, kann man letztendlich nie genug über Haltung sprechen. Und ich finde, dass du auch noch mal einen sehr spannenden Aspekt reinbringst, der für mich manchmal in der, ich sag mal, üblichen Literatur auch ein bisschen kurz kommt, nämlich, wie vermitteln wir denn diese Haltung? Wie laden wir Menschen ein, da reinzusteigen? Weil das so zu lesen, das ist so oft so plausibel, so was wie Ressourcenorientierung, sage ich jetzt mal. Schlagwort, so ja, das ist ja total logisch, auf das gucken, was Menschen irgendwie können oder wo sie eine Stärke haben. Und gleichzeitig ist mein Erleben, dass es in Beratungsgesprächen dann doch auch viel um Probleme geht. Von daher, ja, würde ich dich einfach super gerne fragen, was ist so deine Idee, wie vermittelst du diesen Haltungsgedanken?
Also, da haben sich, hat sich so in den letzten Jahren in der Lehre haben sich für mich so ein paar Sachen herauskristallisiert, die anscheinend hilfreich dafür sind bei vielen Menschen, um das so etwas greifbarer zu machen. Also ich fange meist ganz gerne an mit Neugier. Na, also weil ich glaube, was wovor viele ein bisschen Sorge haben oder auch denken, oh Gott, das kriege ich aber nicht jetzt so auf Anhieb, ist die Neutralität. Ne? Weil dann auch erstmal so eine Idee von Neutralität ist, okay, warte mal, heißt das, ich muss alles gut finden, was die Leute da sagen? Muss es ja gar nicht. Ne? Und deswegen ist Neutralität ist quasi ein bisschen in dem fortgeschrittenen Bereich. Und ich fange ganz gerne erstmal an mit Neugier und Offenheit. Na, also erstmal unterstellen, dass die Menschen für alles, was sie tun und was sie denken, einen guten Grund haben. Ne? Und allein diese Haltung macht es ja dann auch schon leichter zuzuhören, auch wenn es Dinge sind, die ich selber doof finde oder nicht verstehe oder keine Ahnung habe, warum das für den Menschen jetzt wichtig ist. Wenn ich unterstelle, ach Mensch, die Jessica, die wird schon ihre guten Gründe dafür haben, dass sie über das Thema so denkt, wie sie denkt, dann hat das ja gleich einen Entspannungseffekt für mich. Ja, das ist so das eine, also so eine Neugier und Offenheit zu haben. Und dann gibt es noch so zwei andere Sachen, die ich ganz gerne mitgebe, wenn es um Haltung geht. Zum einen ist ja eine Gefahr, finde ich, die besteht, wenn wir Menschen zuhören, in dem, was sie uns erzählen, dass wir schnell innerlich in eine Bewertung kommen. Ne? Also ich höre etwas, was mein Gegenüber sagt. Und dann nehme ich es wahr, ich interpretiere irgendwas rein und es kommt eine Bewertung. So, ah, finde ich gut, finde ich interessant, finde ich doof, was soll denn das? Und ich sage dann ganz gerne so in unseren Seminaren, ist zwischen diesem Punkt von, ich höre etwas und da setzt die Bewertung ein, habe ich mit meinem Hirn den Deal, dass wir einen kleinen Gedanken dazwischen schieben. So. Und dieser kleine Gedanke ist total banal und macht mir aber mein Leben viel einfacher, was die Haltung angeht. Es ist nämlich einfach nur ein, ah, okay. Und dieses kleine, ah, okay, beinhaltet ein, ah, okay, kann man so machen, wie der Uli Clement das zum Beispiel ja auch ganz gerne sagt, ne, in der Arbeit mit Paaren. Kann man so machen, kann man so denken, wie kommt denn der Mensch dazu? Ne? Und wenn ich diesen Gedanken schon reinschalte, dann bewahre ich mich davor, in eine Bewertung zu kommen von, das ist aber komisch oder was soll das denn jetzt? Ne? Und das ist so ein kleiner Trick, der bei mir selber irgendwie ganz gut funktioniert hat und den ich ganz gerne den Teilnehmenden dann noch mitgebe. Ne? Genau.
Ich finde
Und
das
dann.
spannend, weil ich sagen würde, ja, das hast du von mir, das mache ich doch auch so. Aber vielleicht habe ich es ja auch, also habe ich es ja auch von dir. Nee, weil ich das so fühle, was du sagst und dieses, okay, das ist bei mir so etabliert. Und ich so denke, aber das steht doch in keinem Lehrbuch drin.
Genau, steht im kein Lehrbuch.
Ich habe das noch nie irgendwo gelesen und ich weiß, dass wir beide viel lesen. Und deswegen finde ich es so spannend, dass es das in diesem systemischen Feld gibt, ohne dass es irgendwo steht, scheint es aber ein echter Hack zu sein.
Total, total. Vielleicht sollten wir es in ein Buch reinschreiben.
Ja, okay. Auf
Ja,
geht's.
genau. Und dann ist noch so das andere, was ich auch, das kam mir irgendwann mal in einem Seminar. Da hat eine Teilnehmerin, da gab es so eine Übungssequenz und sie ist in die Beraterinnenrolle gegangen. Und es war ganz spannend, weil ich finde ja eine Sache, wo ich auch ich mich anfangs sehr oft bei ertappt habe, ist dieses, ich möchte doch, dass es meinen Klientinnen gut geht. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie eine Lösung finden für ihr Problem. Und manchmal habe ich sogar eine Lösung im Kopf und bin der felsenfesten Überzeugung, wenn sie das machen würden, würde alles viel besser werden. Und diese Idee im Kopf, die meinte ich dann wahrzunehmen bei dieser Teilnehmerin. Und da hat sich dann für mich noch eine kleine simple Formel entwickelt im Kopf, nämlich das WWW, was nicht das World Wide Web ist, sondern weniger wissen und wollen. Ja, weil wir ja manchmal vielleicht auch so eine Idee haben von, ich muss jetzt alles wissen, also ich muss ganz viel verstehen und wir werden verleitet zu der Idee, jetzt wissen wir, worum es geht und jetzt wissen wir so viel, dass wir jetzt auch wissen, was als nächstes kommt. Aber es geht ja gar nicht darum, dass wir irgendwas wissen, ne? Sondern wir können uns zurücklehnen. Und zum Zurücklehnen gehört auch das weniger wollen. Ja, also ich muss gar nichts wollen für meine Klientinnen. Also ich möchte höchstwahrscheinlich natürlich eine gute Prozessbegleitung sein, aber ich muss nicht wollen, dass sie das und das Ziel erreichen. Und damit sind wir halt schon auch wieder bei der Neutralität, ne? Genau. Also das sind so die Dinge, die sich ja irgendwie ganz hilfreich als hilfreich bewährt haben, so in der Lehre, wenn es darum geht, Haltung ein Stück weit zu vermitteln. Ja.
Da rufst du jetzt gerade bei mir so eine Übung wach, die ich gefühlt 15 Jahre nicht gemacht habe.
Okay.
Aber es gibt ja so Klienten, Klientinnen, Kunden, Kundinnen, die sind einfach mega cool unterwegs und da stimmt so der Vibe und man ist miteinander im Flow und so. Und wenn der Druck dann auch nicht mehr ganz so hoch ist, dann kann man, habe ich zumindest ein paar Mal gemacht, auch in der Sitzung mit jemandem gegenüber halt sagen, ich würde gerne mal mit Ihnen hier ein Viertelstündchen sitzen, ohne dass ich was von Ihnen will, sondern ich sitze hier einfach mal so mit Ihnen.
Sehr
Und
gut.
Sie können ja mal gucken, was dann so passiert und was so auftaucht und so.
Ja.
Und das ist richtig spannend, was dann da passiert, weil es
Ja.
saulang ist.
Ja,
Und
15 Minuten können richtig lang sein, ja.
genau. Und weil der Körper, finde ich, dann so viel hochspült, freigibt, manchmal dann einfach so spannende Dinge passieren, die nie passiert wären, wenn ich gewollt hätte, dass jemand auf meine Fragen antwortet, wenn ich gewollt hätte, dass jemand was am Brett aufstellt. So, das fällt mir gerade dazu ein.
Voll gut, ja, total schön. Ja, und so, also auch so dieses, was der Körper dann so hochbringt, ne? Ich finde, der Körper ist auch echt nochmal spannend, so, ne? So mit einzubeziehen und zu beobachten, was passiert denn da, ne? Das war auch gerade hier in der Sitzung mit meiner Klientin. Ich lese ja gerade von Aya Asen ein Buch zum mentalisierungsbasierten Ansatz. Und da ist es auch nochmal so sehr im Fokus, ne? Was sehe ich und was für Gefühle, was für Wahrnehmung, was für Gedanken, was für Bedürfnisse sind bei meinem Gegenüber. Und da habe ich mich jetzt eben dabei ertappt, dass ich gefühlt nochmal etwas aufmerksamer auf die Körpersprache und auf das, was im Gesicht der Klientin passiert ist, geachtet habe. Und da habe ich auch gedacht, spannend. Also was KlientInnen zeigen, ohne dass Worte gewechselt werden. Ne? Das ist, und das finde ich gerade mal spannend, auch so mit diesem, ohne dass wir etwas von ihnen wollen. Ja, was kommt denn dann? Was ist denn, wenn es den Raum dafür gibt, Dinge einfach zu zeigen und passieren zu lassen? Ne? Und das, ja, das ist schon.
Es erfordert von uns halt eine hohe Kompetenz, wirklich sich auch so reinfallen zu lassen
Ja.
und also auch wirklich nichts zu wollen, auch nicht, dass dann irgendwas hochkommt oder dass man dann irgendwas am Körper sehen kann, sondern
Ja.
ja wirklich nichts zu.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, und dann auch, und das ist sowas, was ich auch bei denjenigen, die so am Anfang ihres systemischen Wegs, nenne ich es mal, sind, immer wieder beobachte, dieser eigene Wunsch nach Gutsein.
Ja.
Ich möchte das jetzt gut machen und ich möchte das richtig machen. Ich
Ja.
möchte eine richtige systemische Beratungssitzung machen oder eine richtige systemische
Ja.
Therapiesitzung.
Ja.
Das ist so ein Riesending, ne? Und da bin ich auch echt dazu übergegangen, dass ich bei uns in der Weiterbildung, also ich bin gerade bei uns viel im zweiten Jahr, wo einfach sehr viel Praxis dann auch ist, wo ich dann auch herzlich dazu einlade, es richtig zu verkacken. Ich hoffe, ich darf so ein Wort in deinem Podcast sagen. So, ja, also, ne, dass gerade dieser Rahmen der Weiterbildung, dass der nicht dafür da ist, zu zeigen, wie perfekt man alles macht und wie richtig man alles macht, wobei es ja eh kein richtig oder falsch in dem Sinne dann gibt, sondern dass das auch der Raum ist, wo man sich ausprobieren kann. Und das fand ich jetzt letztens in der Gruppe total schön, wo dann eine Teilnehmerin vorab geschrieben hat und meinte, sie wollte eine Videoaufzeichnung mitbringen zur Supervision. Und hatte mir dann erst geschrieben, oh, das Gespräch war so, und eigentlich würde ich gerne noch ein neues machen. Und ich habe dann auf die Mail irgendwie noch nicht geantwortet. Und dann kam 2 Tage später, nee, da, mir ist eingefallen, dieses Video wird extrem lehrreich sein. Für
Ja.
mich und für die ganze Gruppe. Und ich möchte es mir gerne angucken. Lass uns darüber sprechen. So, und das finde ich so gut, ne? Also die Offenheit dann auch fürs eigene Scheitern, wobei es auch noch nicht immer ein Scheitern ist, ne? Also für das einfach machen und gucken und wachsen. Also es geht
Ja.
nicht darum, ja, die perfekte systemische Frage zu stellen. Ja, ich kann auch
Genau.
eine super Sitzung machen, ohne eine einzige systemische Frage gestellt zu haben. Also,
Ja.
ja.
Und wo verortest du diesen Wunsch, den ich, also ich habe gerade so genickt, weil ich so denke, da sehe ich auch die Teilnehmenden in meinen Weiterbildungsformaten so dieses,
Ja.
es ist ab der ersten Sekunde klar, im Systemischen gibt es kein richtig oder falsch. Aber dann zum Ende der Weiterbildung, dann sagen sie, jetzt möchte ich aber ein richtig gutes Gespräch führen und die richtigen
Ja.
Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellen.
Genau. Wo ist denn jetzt dieses Rezept dafür, bitte?
Genau. Und ja, also die Frage ist ja, also welche Hypothesen haben wir denn dazu? Oder was, ja, vielleicht auch was könnte dahinter stehen?
Ja. Also da poppt bei mir irgendwie im Kopf schon das Wörtchen Antreiber einmal auf. So, was für innere Antreiber haben Menschen? Und das Wörtchen Leistungsgesellschaft ploppt dann doch auch auf, ne? Also so gut sein müssen, Leistungen erbringen müssen. Und ich frage immer ganz gerne, wenn wir so über Glaubenssätze sprechen, ne, dann werfe ich so ein paar Sätze an die Wand und gucke und frage mal, wie wohl fühlt ihr euch mit den Sätzen? Zu welchem könnt ihr ja sagen und wo rollt es euch die Zehennägel hoch, wenn ihr den nur lest? Und
Ja.
das, worüber fast alle stolpern, ist der Satz, ich bin gut einfach durch mein Sein, ohne Leistung zu erbringen, nur weil ich bin.
Ja.
Und da sagen, also in der Regel wirklich, ich würde sagen, 99% der Leute, nee, so nicht, nee, das funktioniert aber nicht, ne?
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Teil davon ist, so dieses, ich muss irgendwie eine Leistung erbringen. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es was mit einem Verantwortungsgefühl zu tun hat.
Ja.
Also ich gehe ja jetzt hier mit jemandem ins Gespräch und der Mensch kommt krasserweise zu mir, weil er irgendwie Hilfe braucht. Also muss das doch jetzt auch wirklich dann gut sein. Und dass dann aber so also dass der Gedanke aufhört bei dem, und möglicherweise ist es ja auf eine andere Art und Weise gut, als ich meine, dass es gut sein müsste. Ne? Das ist dann so dieses, was heißt denn gut? Was heißt denn richtig? Ne? Und da kommt ganz viel von eigenen Vorstellungen mit rein. Und ich glaube, das könnte dann was sein, was dann so ein bisschen im Weg steht, ne? Neben der einfach auch der Unsicherheit. Ne, so diese eigene Unsicherheit. Passt das jetzt so? Darf ich das? Ist das in Ordnung? Oder dreht Virginia Satir sich dann im Grab um, wenn ich das jetzt mache? Ne?
Ja, und ich, also wo wir gerade so drüber sprechen, frage ich mich auch, inwieweit ist das auch eine Wechselwirkung, weil wir ja auch hier von zirkulären Prozessen sprechen, zu sagen, wenn mir jemand gegenüber sitzt oder steht oder hockt oder wie auch immer wir beraten, muss ja nicht immer im Sitzen sein, dann ist die Person möglicherweise auch nicht ganz zufrieden mit sich und seiner ihrer Situation und hat vielleicht gerade nicht so ein Riesenpaket an Selbstakzeptanz und Selbstliebe und so vor sich stehen. Könnte halt sein, dass das ja vielleicht auch so ein bisschen rüberschwappt,
Überschwappt dann, ne?
man so im gleichen Takt auch schwingt.
Das stimmt. Ja, und das wäre dann ja wiederum auch ganz interessant mit einzuprägen, ne? Also stell dir mal vor, man ist da so drin und denkt sich, oh Gott, ist das gerade eine gute Sitzung, die ich hier mache? Und kann diese Beobachtung dann öffentlich machen, also dann auch mit der Klientin oder dem Klienten, also sagen, also, oh, ich merke gerade, in mir wird gerade sowas wach, was sich fragt, sind wir hier gerade auf einem guten Weg? Und da dann so zu gucken, was macht das dann, ne? Also was für einen Effekt hat das dann auch wiederum auf die Klientin oder den Klienten? Und ich finde echt, also dieses richtig oder falsch, ne? Das ist was, wo ich manchmal dann so denke, ah, oh, Leute, das würde ich euch total gerne aus den Hirnen rausoperieren. So was. Und dann versuchen wir dann schon zumindest, also in hilfreich und weniger hilfreich, nützlich, weniger nützlich, so, ne, um es ein bisschen von diesem harten, richtig oder falsch wegzuholen. Und das ist dann für manche so eine ganz gute Brücke, ne?
Spannend, dass du das gleich operieren willst, weil ich den Leuten, sie sollen sich einfach ein Tattoo machen oder so. Sie sollen sich mal in die Haut eintätowieren. Aber es ist zu operieren, ist nochmal eine Horizonterweiterung.
Ja, auf der anderen Seite, da wissen wir ja auch, es ist ja auch wiederum alles für was gut und wer weiß, wofür das richtig oder falsch gut ist, ne? Also, und wenn diese Idee von richtig oder falsch dazu führt, dass ich achtsam bin in dem, wie ich arbeite und weiß ich nicht, zum Beispiel auch darauf achte, dass ich jetzt nicht verfalle in eine, ich stelle immer die fünf selben Fragen, dann ist es ja wiederum auch gar nicht so schlecht. Dann bräuchte man es auch nicht rausoperieren, ne? Also.
Und wenn die Unsicherheit oder dieses, oh, war das richtig, dann auch dazu führt, dass ich in kollegiale Beratung gehe oder in Supervision oder in Intervision oder so, dann ist es auch wieder super nützlich.
Auf jeden Fall, ne? Genau, deswegen, also ich denke dann halt schon auch sowohl bei Unsicherheit als auch bei diesem richtig oder falsch, dass ich dann halt auch frage, also wie klein oder wie muss es sich verändern, damit dir das Arbeiten leichter fällt? Also dass es kein Hindernis mehr ist, was im Weg steht, sondern vielleicht ein Begleiter ist, der einfach diesen Weg mit dir geht. Und halt mal nach vorne springt, weil er meint, er muss jetzt irgendwas tun. Und aber es eben auch die Momente gibt, wo du sagen kannst, okay, weißt du was? Mein Liebe ist richtig oder falsch. An der Stelle kann ich dich gerade nicht gebrauchen. Oder auch die Unsicherheit, ne? Wofür brauche ich dich vielleicht gerade und an welchen Stellen bist du halt echt unpraktisch?
Und du sagst ja, du kommst gerade aus einer Sitzung mit einer Klientin raus. Und was würdest du sagen, wenn ich die jetzt im Treppenhaus getroffen hätte und sie so gefragt hätte, Frau so und so, Sie waren ja gerade in der Sitzung mit Neda, so, was haben Sie denn so an Ihrer Haltung wahrgenommen? Was war denn da für Sie besonders dienlich so? Haltung ist so ein Profiwort, aber ich glaube, Sie können so ungefähr einordnen, was ich meine. Was hätte denn deine Klientin dann vermutlich zu mir gesagt?
Ja, ist interessant, weil ich habe mir die Frage tatsächlich gestellt, weil es die letzte Sitzung war, spontan. Genau. Also, sie hat in dem Fall gesagt, dass es für sie hilfreich war, hier einen Raum zu haben, in dem sie sein kann und sich zeigen kann, wie sie ist. Und das auch mit den Seiten, die sie selber vielleicht als hässlich benennen würde, die aber nicht so gefühlt bewertet werden. Und das war was ihr total gut gefallen hat. Na, also dieses, ich darf hier sein und ich kann hier auch weinen und ich kann mich hier fallen lassen. Na, das ist so das. Und wo sie dann sagte, dass das zum einen, weiß ich nicht, ich halt mit meiner Präsenz dann mache. Und sie fand den Tee auch immer sehr hilfreich.
Okay, ja, das ist ein bisschen
Ja.
hübsch und ja, okay.
Genau, ne? So dieses Setting. Und ja, genau, also einfach so dieses Sein können, ja. Diesen
Ja.
Raum zu bekommen.
Das ist ja dann möglicherweise eben auch eine Form von Neutralität. Waren wir eben schon mal kurz, aber sozusagen, ich bewerte die Konstruktion meines Gegenübers nicht.
Ja.
Ich bewerte auch den Lebensentwurf oder die Entscheidungen nicht, sondern höre mir das an. So.
Ja.
Was ist so deine Idee? Wie wachsen Weiterbildungsteilnehmende in eine Haltung von Neutralität hinein? Für mich ist das ein absolutes Wachsen, weil ich so denke, für mich geht das nicht so wie, ich mache das jetzt mal,
Ja. Ja.
sondern es.
Ja. Es ist wirklich ein Wachsen und ich sage dann auch immer, es ist kein Wunder, dass systemische Weiterbildungen so lange dauern, wie sie dauern. Weil diese Haltung nichts ist, was wir über Nacht anknipsen können. Ne? Also einige Menschen bringen das schon ein Stück weit einfach mit. Und für andere, ja, ist das einfach wirklich was ganz, ganz Neues. Ja, ich glaube, dieses Reinwachsen ist echt durch Üben, Üben, Üben möglich. Und ich lade ganz gerne Weiterbildungsteilnehmerinnen ein, sich Menschen, also zu versuchen, wenn das möglich ist, dass man das irgendwie beeinflussen kann, mit Menschen zu arbeiten, wo man von vornherein schon denkt, das könnte interessant werden. Ja, so. Also ich habe eine Bekannte, die mit einer Gruppe von BeamtInnen arbeitet. Wo so, ja, ein gewisser Hang zur Rechtsradikalität irgendwie vorhanden ist da in diesem Kontext. Und das fand ich ganz spannend, dass dann so gesagt wurde, boah, da fällt es mir echt schwer, neutral zu sein, weil das ist einfach so was, da hört es für mich auf, ne? Und die Person hat dann aber für sich festgestellt, dass sie sich begeistern konnte für den Gedanken, dass diese Menschen kommen, um Hilfe zu bekommen. Und das hat es dann möglich gemacht, in eine Neutralität zu kommen. Also diesen politischen Teil auszublenden und zu sagen, okay, warum auch immer der Mensch diese Überzeugung hat, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Was hier zählt, ist, er oder sie kommt, um Hilfe zu bekommen. Das kann ich machen. Also, ne, also auch so Wege zu finden, was mache ich denn, wenn da jemand vor mir sitzt und mir etwas erzählt, was meine Neutralität echt ins Wanken bringen kann, weil ich innerlich denke, ey, das geht nicht, du Vollidiot, ja? Was ist das denn? Ja? So. Genau, also was mache ich dann, wie gehe ich dann damit um? Und ich fand da jetzt auch nochmal Hilfe. Ich habe letztens von dem Arnold Retzer Passagen gelesen und da geht es ja auch nochmal ja so um Neutralität und da fand ich auch nochmal schön, dass er so schreibt, dass wir ja innerlich gar nicht davon überzeugt sein müssen, dass das okay ist. Ne? Durch die Haltung von Neugier und Offenheit kommen wir da natürlich, wenn alles gut geht, in vielen Fällen hinzu. Aber dass das, worauf es ja auch vor allen Dingen ankommt, ist unser Verhalten. Also, dass unser Gegenüber anhand unseres Verhaltens eine Neutralität wahrnimmt. Und diesen Gedanken habe ich letztens in einer Weiterbildungsgruppe auch nochmal geteilt. Und da setzte echt Entspannung ein. Ja, weil es halt dann doch oft so auch diese Idee gibt, okay, warte mal, ich muss also zu 100% alles in Ordnung finden,
Ja,
was
nein.
Menschen tun und denken. Ja, und dann die Erlaubnis zu bekommen, weißt du, was wichtig ist, dass es in deinem Verhalten deutlich ist, deine Neutralität. Ne? Wenn es in dir einen Anteil gibt, der sagt, boah, ey, Alter, was ist das denn jetzt? Ja, dann ist die Frage, kannst du mit diesem Anteil in dir arbeiten? Und wenn nicht, dann brauchst du eine Lösung dafür. Aber ich glaube, man kann mit diesem Anteil in sich auch arbeiten. Ne? Das ist dann die professionelle Haltung, die dann eben im Verhalten sichtbar wird.
Ja.
Ja.
Ja. Ich sage das häufiger auch so, dass ich sage, das ist so wie auch eine Jacke an- und auszuziehen, zu sagen,
Ja.
also wenn ich meine Jacke ausziehe und einfach nur Jessica bin als
Ja.
privater Mensch, dann habe ich so ganz klare Ideen, wie ich die
Ja.
Welt gerne hätte oder wie
Ja.
ich so denke, dass man so zusammenlebt. Aber wenn ich in
Ja.
eine Sitzung gehe, dann ziehe ich mir wie so meine
Ja.
professionelle Jacke
Ja.
an.
Sehr schön.
Und dann ist sozusagen klar, dass die auch ein Stück weit was von dem verdeckt oder so,
Ja. Ja.
was mich als Privatmensch ausmacht, weil dann einfach klar ist, ich bin jetzt eben auch in einer anderen Rolle und ich zeige
Ja.
das Verhalten und diese Jacke, die hilft mir sozusagen dann auch, ja, das zur Sprache zu bringen. Und vielleicht sage ich auch manchmal sowas wie, mal angenommen, ich würde Ihnen jetzt hier als Privatmensch gegenüber sitzen, darf ich Ihnen mal sagen, was ich von dem halte, was Sie hier
Sehr schön.
fordern? Und dann sagen die manchmal, ja, gerne,
Ja.
weil
Ja.
viele sind ja eben auch interessiert an Feedback.
Ja.
Und manchmal sagen die sowas wie, nö, kenne ich eh schon von meinen NachbarInnen, von meinen,
Ja.
brauche ich nicht. Und dann ist klar, sie haben das auch schon mal gehört.
Ja.
Und es würde letztendlich eh keinen Unterschied machen, ob ich es jetzt nochmal sage oder
Ja,
nicht.
ja. Ja, und das finde ich auch nochmal spannend, so unter dem Gesichtspunkt von, was für einen Auftrag hast du dann, ne? Also dann ist ja auch, dann wird ja auch ein Auftrag formuliert, sie möchte ich jetzt nicht in der Rolle von mir sagen, wie doof das ist, sondern ich möchte hier diesen Raum haben, um mich zeigen zu können, ne? Ist auch schön, ja. Bei dir ist es die Jacke, bei mir sind es Schuhe. Ich habe meine
Ja,
Kompetenzschuhe.
interessant.
Den Begriff hat mein Ex-Mann mal geprägt. Er hat gesagt, ah, hast du deine Kompetenzschuhe wieder an? Weil ich, also meine Praxis ist hier bei mir zu Hause und da war für mich auch wichtig, ne, wie kann ich das trennen für mich? So dieses, das ist mein Raum, mit dem ich professionell arbeite und wenn ich hier rausgehe, bin ich die private Neda. Und genau, und da hat sich das mit den Schuhen ganz gut bewährt, dass ich, wenn ich die Schuhe anziehe, dann bin ich in der Haltung drin und dann ist auch die Neutralität dann da. So, da bin ich mit in die Schuhe mit so reingewachsen. Und wenn die Sitzung vorbei ist, dann ziehe ich die Schuhe aus. Ne? Und manchmal brauche ich auch noch einen Moment in den Schuhen hier im Raum, bis ich dann diese Rolle ablegen kann. Genau, aber das finde ich echt, also ich finde so, genau, dieses ein Kleidungsstück irgendwas finde ich total hilfreich, um diesen bewussten Wechsel zu machen, ne, in die Rolle rein und aus der Rolle raus. Ja.
Und in anderen Berufsfeldern ist das auch ziemlich üblich,
Toll,
dass man
ja.
sich eine Schürze umbindet oder dass man sich irgendwie im Labor einen Kittel anzieht oder was auch immer man so macht. Und ich glaube, also wir sind ja einfach auch in unserer Alltagskleidung genauso auch professionell unterwegs. Also
Ja.
gibt nicht so, nee, bei mir zumindest nicht so viele Unterschiede. Gut, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht in einem Jogginganzug Beratung machen oder so, aber und dann zu sagen, es gibt aber etwas, wovon ich weiß, dass es das ist.
Ja. 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 Und hast du, also bekommst du das so von den Leuten, mit denen du arbeitest, also jetzt in diesem Weiterbildungskontext, finden da Menschen schon auch sowas, wo es ihnen leichter fällt, in eine Rolle reinzukommen?
Ja, und manchmal ist das glaube ich, auch so sehr gut zu verankern über die Sinne. Also ich frage manchmal auch sozusagen sowas wie, welche Farbe haben deine Beratungen im Gegensatz zu, wenn du aus der Beratung rausgehst?
Ach ja.
Oder welchen Duft verbindest du mit einer Beratungssituation? Es gibt ja auch Menschen, die machen sich vielleicht auch eine Duftlampe an oder irgendwie so, wenn sie so, du kochst einen Tee. Und jetzt könnte ich auch fragen, sowas wie, wie riecht dieser Tee im überwiegenden Teil oder so? Welchen Tee würde es vielleicht bei dir in der Beratung niemals geben?
Kamille.
Okay. Dann ist einfach klar, Kamille gehört zu, ich liege im Bett und habe einen Eimer neben mir stehen. Und aber es gibt einen Tee, wo klar ist, oh, den biete ich einfach total gerne in meiner Praxis an. Und dann haben wir ja dann auch einen Geschmack und einen Geruch. Und das ist, finde ich, sehr nachhaltig, wenn Menschen diese Ankerpunkte für sich finden.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist, ich hänge gerade noch so bei dem Tee. Das ist echt spannend, weil es gibt tatsächlich bei mir zwei Standard-Tees. Und der eine heißt Gute Laune, so ein Kräutertee. Und der war letztens irgendwann mal aus und ich hatte vergessen, ihn nachzukaufen. Dann habe ich einen anderen Tee gemacht, einen Erdbeer-Vanille-Tee. Und das fühlte sich falsch an. Also das passte irgendwie nicht. Und auf der anderen Seite habe ich dann den Tee mal mitgenommen. Ich arbeite manchmal noch in einem anderen Raum, wenn ich so im Mehr-Personen-Setting über ein paar hinaus arbeite. Und da habe ich dann auch den Tee mit hingenommen. Und da hat dann auch ein Teil dieses, also es war eine Familientherapie und die waren vorher als Paar hier in der Praxis. Und die hat dann die eine Person dann auch gesagt, oh, wie schön, dass der Tee auch hier ist. Ja, so auch da war dann schon diese Verbundenheit, die Verbindung dazu da. Ne? Das fand ich auch ganz interessant.
Ja, und das ist, also ich finde, wir gucken so viel auch darauf, wie kann es den Menschen, den zuberatenden Personen gut gehen? Wie können wir denen einen Tee anbieten oder irgendwie so? Ich arbeite ja auch viel online, aber so, wie können da so mit sich sein, vielleicht sich noch eine Kuscheldecke über die Beine zu legen oder whatever. Und ich finde aber, wenn es um Haltung geht, geht es ja auch um uns. Und deswegen dürfen wir eben auch, ja, dürfen wir eben auch gut für uns sorgen und gucken, in welchen Schuhen fühle ich mich wohl, welche Jacke gibt mir das Gefühl, ich bin professionell genug. Und welche Teesorte gehört einfach zu einem richtig dienlichen Gespräch, wo beide so rausgehen oder alle Beteiligten und sagen, wow, danke.
Ja, absolut. Absolut. Genau, dieses eigene Wohlgefühl dann auch. Ich hatte mal in einer Gruppe kam mal so die Frage auf, weil also da geht es dann auch wieder so um Neutralität und eigene Themen, ne? Was ist, wenn so eigene Themen angepinkt werden und was ist, wenn dann doch mal etwas ins Wanken kommt innerlich bei uns in der Beraterinrolle? Und ich hatte dann so gesagt, dass ich habe hier in meiner Praxis, also ich bin nicht so ein Dekotyp, aber ich habe hier so ein paar Kleinigkeiten stehen. Also ich habe hier so drei Sessel und die Sachen stehen auch so, dass egal in welchem Sessel ich sitze, kann ich auf eins von diesen Dingen gucken. Und das sind für mich dann auch nochmal so Anker, ne? Also, dass wenn ich irgendwie merke, okay, da kommt jetzt gerade was über die Schuhe hochgekrochen, was vielleicht mich in meiner professionellen Rolle etwas ins Wanken bringen könnte, dann habe ich etwas, was ich kurz fokussieren kann, um mich dann wieder reinzubringen in die Rolle. Und das fand ich jetzt total schön, weil jetzt in einer Gruppe, wo ein Abschluss dann anstand, da haben dann die Teilnehmenden sich gegenseitig Geschenke gemacht. Und dann habe ich nur so mitbekommen, wie dann eine Teilnehmerin dem anderen gegeben hat, hier, guck mal, und das hier habe ich für dich besorgt, so als Anker, weißt du, wie Neda in ihrer Praxis hat. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das für dich auch ganz gut. Und habe ich gedacht, ah, okay, das habe ich eigentlich, hab ich das habe ich nur so nebenbei mal erzählt und es wurde aber so aufgeschnappt als eine Idee, ne? Was können wir tun, damit es uns gut tut, damit es uns gut geht. Und möglicherweise ist so ein Anker oder ein schönes Bild, auf das man gucken kann, ne? Was auch immer. Das kann gut sein. Oder eben eine Tasse, die man gerne in der Hand hat oder was auch immer, ne? Ja.
Und ich frage mich gerade so, Haltungen ist ja auch ein riesengroßes Feld. Wir haben jetzt erstmal über so, ich sag mal, offensichtliche Haltungen gesprochen, Neugier, Offenheit, Neutralität. Was ist dir noch wichtig? Welchen Begriff hättest du in unserem Gespräch gerne noch drin?
Hängt an der Neutralität mit drin die Allparteilichkeit, die auch, finde ich, durchaus sehr herausfordernd sein kann, ne? Also für alle zu sein, so. Das finde ich nochmal so einen wichtigen Begriff. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber die gute alte Wertschätzung. Ja, also die finde ich einfach so fundamental. Und ich finde auch, ich glaube, dieses, ich weiß nicht, ob das Wort in den Büchern auch im Zusammenhang mit der Haltung so auftaucht, aber ich finde das Wort Begeisterung wichtig. Ich hatte einmal so eine Seminarsituation, wo ein Video angeguckt wurde und dann wurde über die Klientin plötzlich nicht so wertschätzend gesprochen. Und das hieß dann so, ja, aber die müsste doch mal dies und jenes und da, 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 da. Und da habe ich mir, da bin ich, da habe ich bei mir selber so einen leichten Ärger auch gemerkt und habe dann auch echt gesagt, so Leute, jetzt lass mal kurz gucken, was hier gerade passiert ist, ne? Und ich lade euch herzlich dazu ein, beziehungsweise an der Stelle lade ich euch nicht nur ein, ich fordere es von euch ein. Begeistert euch für die Menschen, mit denen ihr arbeitet. Begeistert euch dafür, was sie tun, was sie denken. Und wie sie zu diesen Überzeugungen kommen, die sie haben. Ja? Und ich finde, dass diese Begeisterung, das macht nochmal so einen Unterschied. Ne? Also das hängt so an der Neugier und an der Offenheit mit dran. Aber so wirklich dieses, ja, dieses, ah, okay, und ah, abgefahren. Ja, das ist ja was. Dass sie das jetzt so machen, wie sie das erzählen. Ja, das ist, finde ich, auch noch so ein, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, finde ich. Ja.
Ja, und also ich bin da voll dabei und ich glaube, deswegen lieben wir, also Menschen, die hier auch in diesem Podcast zusammenkommen und in dieser systemischen Szene ja auch so sehr, was sie tun, weil wir uns so begeistern.
Ja.
Ich war letzte Woche im Theater und dann war ich hinterher auf der Premierenfeier und durfte da noch mit einem Schauspieler kurz sprechen und so.
Cool.
Ich interessiere mich einfach ja sehr für Menschen. Und dann haben wir ein bisschen geplaudert und dann sagt er, gehst du oft ins Theater? Und dann habe ich gesagt, nee, mittlerweile nicht mehr so oft. Also in meiner Jugend oder ich sag mal so im Erwachsenwerden-Prozess, wann immer der auch war, bin ich viel ins Theater gegangen. Dann hat er gesagt, wieso gehst du nicht mehr? So, was ist denn da passiert? Und ich habe gesagt, dass ich halt finde, dass die Geschichten, die ich hören darf in Beratung, Therapie, Supervision, Coaching, dass die einfach so spannend sind, mich so begeistern und auch letztendlich ja authentischer sind, als wenn jemand versucht, künstlich was auf die Bühne zu bringen. Und ich denke, für mich ist das wahre Leben noch so viel spannender.
Das stimmt. Das stimmt, auf jeden Fall. Und das führt mich gerade nochmal zu einem Begriff, den ich in Gruppen auch so etabliert habe. Ich noch mal, also ist jetzt nochmal so ein kleiner Sprung. So diese, ich muss gerade bei Theater, muss ich gerade an Popcorn denken. Und also obwohl es eigentlich zu Kino gehört. Aber so Stichwort Haltung auch nochmal, so dieses, um wen geht es hier gerade? Geht es hier gerade um die Klientin oder geht es um mich? Ne? Also stelle ich eine Frage, weil es für die Klientin hilfreich sein könnte, weil ich eine Hypothese habe, oder interessiert mich das jetzt gerade einfach? Ja. Und das ist auch nochmal so was, ich nenne es den Popcorn-Moment. Also, wenn ich das Gefühl habe, innerlich, Ich zücke mein innerliches Popcorn.
Ja.
Das ist da genau, dass es dann sein könnte, dass ich eine Frage vielleicht eher für mich stelle als für den Klienten oder die Klientin. So, ne? Genau, und das dockt auch nochmal so an dieses was will ich für wen, ne? Und genau, und da hat sich so ein bisschen etabliert, so dieses Achtung vor Popcorn-Momenten, ne?
Ja.
So,
Fühle ich
der
sehr.
Duft von Popcorn in der Luft liegt oder ich Lust bekomme auf Popcorn, kann ich nochmal kurz innehalten und sagen, okay, warte mal, wo bin ich gerade? Ne? Ist das gerade meine Neugier, meine persönliche Neugier, aus welchen persönlichen Motiven auch immer, oder bin ich noch da bei
Ja.
der Klientin? Ja.
Ja, und mich führt das aber auch nochmal zu einem anderen Thema, nämlich, dass manchmal beratende Personen auch so die Idee haben von, ich muss das erstmal verstehen. Ich muss ja erstmal ganz viele Fragen stellen,
Ach
um
ja.
das zu, ja, was geht da bei
Wer
dir?
hat denn jetzt wann was wo gemacht? Das habe ich
Genau.
jetzt noch nicht verstanden. Ja, ist auch so ein Klassiker. Das stimmt. Ja.
Ja. Also, was geht da bei dir ab und wie gehst du damit um?
Ja. Da zitiere ich immer gerne einen Lehrtherapeut, bei dem ich gelernt habe, und das ist mir so hängen geblieben, der hat gesagt hat, ihr müsst überhaupt nichts verstehen. Ihr müsst den Inhalt nicht verstehen, geht auf die Funktion. Na,
Ja.
also da finde ich immer wieder hilfreich, diesen Gedanken Inhalt versus Funktion. Ja? Inhalt ist im Grunde egal. Die Funktion ist es ja, wofür wir uns interessieren. Wofür ist es auch wichtig, dass mir das jetzt gerade erzählt wird?
Ja.
Na? Und welche Rolle spielt das Erzählte für die Interaktion zwischen den Menschen, die da jetzt gerade vor mir sitzen? So, ich muss
Weil
nicht.
wir ja gar nicht, weil wir gar nicht die Überzeugung haben, dass das wirklich so war.
Ja,
Also es gibt ja
genau.
eine Situation, die ich
Ja.
unterschiedlichen Menschen
Ja.
erzähle, mit einem unterschiedlichen Blickpunkt oder Schwerpunkt, und dann sagen die, aber das war doch gar nicht wirklich so. Das hast du doch ganz anders erzählt. Ja, anderer
Ja.
Kontext. Ja.
Absolut. Und da finde ich auch, ich glaube, die Weinheimer haben mal eine Tagung so genannt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall verbinde ich es mit Weinheim. Verstehen ist eine Illusion.
Ja.
Und das finde ich auch noch mal gut zum Zurücklehnen.
Ja.
Ja, also ich kann es gar nicht verstehen, weil ich ja auch gar nicht weiß, was für ein Bild mir da gerade präsentiert wird, welche Landkarte ich da gerade gezeigt bekomme. Ne?
Ja,
So.
ja,
Ja. Ja.
Ja, und ich finde es spannend, dass, also wir beide sprechen heute zum ersten Mal miteinander, dass so viele Dinge eben ja auch spürbar, hörbar, sichtbar werden,
Ja.
dass es so einen systemischen Vibe geben kann, ohne dass er quasi direkt übertragen wird. Und ich finde es einfach total schön, wenn wir ganz viele, viele, viele sind,
Ja.
die so unterwegs sind und so denken. Ich so denke, unsere Welt kann gar nicht genug Menschen haben, die im Systemischen ausgebildet sind.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass sowas wie so eine systemischere Haltung könnte eigentlich schon in der Schule vermittelt werden. Ich
Okay.
versuche so über meine Tochter
Ja.
ein bisschen schon mal da ein paar Samen auszusehen. Ja, also ich finde es auch echt, ich sage auch immer wieder, wenn wir diese systemischere Haltung leben, das macht das Leben ja auch so viel einfacher.
Ja.
Also wenn ich mich nicht über jede Kleinigkeit ärgern muss, die irgendjemand macht, weil sie nicht so ist, wie ich es gerne hätte, sondern unterstelle, okay. Die Person scheint es gerade für eine gute Idee zu halten. Interessant. Ja, das schafft ja auch so viel Entspannung.
Ja.
Ne? Das ist echt, ja.
Ich sag manchmal auch den Satz, habe ich bestimmt hier im Podcast auch schon gesagt, für mich ist systemische Haltung auch die beste Burnout-Prophylaxe.
Ja, sehr schön. Ja, auf jeden
Weil
Fall.
einfach klar ist, ich muss ja nicht mehr arbeiten als mein Gegenüber, ich muss nichts wissen, ich muss nichts
Ja, das
verstehen.
stimmt.
Also, ich habe
Ja.
doch eigentlich den besten Job der Welt.
Ja, Ja, das hat eine Kollegin von mir, die hat mal gesagt, also eigentlich kann man sagen, wir sind stinkfaul.
Ja.
So. Ja, also. Ja, ne, und natürlich ist es irgendwie, ich finde so dieses Halten, ne, das Halten vom Raum, das Halten von der Situation, so, das ist natürlich schon auch, ja, also wir tun ja schon was, aber wir tun anders was, als
Ja.
das vielleicht gedacht wird, dass es getan werden muss, ne?
Ja.
Ja. Und da fand ich auch schön, da hat die Ingrid Vossler, bei der habe ich meine Weiterbildung gemacht und die hat auch das Institut vor mir geleitet, also hat es auch gegründet. Und die hat damals in der Weiterbildung, die hat dann auch so gesagt, in dem Moment, wo ihr merkt, es wird anstrengend und schwer, dann arbeitet ihr gerade mehr als euer Gegenüber.
Ja.
Das ist der Moment, wo ihr innehalten und euch zurücklehnen könnt innerlich, ja, innerlich oder auch äußerlich, ne? Weil dann, genau, dann ist es an der Zeit, den Arbeitsteil wieder rüberzuschieben, ne? Ja.
Und wenn ich so auf unser Gespräch gucke, dann kommt mir auf jeden Fall auch noch der Begriff Humor, weil ich so denke, wir haben auch jetzt viel miteinander gelacht und das könnte auch in einer Beratungs- oder Therapiesituation bei mir genauso sein, dass wir sehr viel miteinander lachen. Ich kenne gar nicht so diese Angst vor Humor, weil viele dann so sagen, ja, aber ich kann mich doch nicht lustig machen und das ist doch nicht witzig und die haben doch ganz ernste Probleme und so. Aber ja, ich finde an unserem Gespräch sehe ich jetzt nochmal, dass ja, das Humor einfach irgendwie immer so eingewoben wird, so völlig unkünstlich.
Ja, das mag ich auch sehr. Und da finde ich so diese Idee von dieser Respektlosigkeit im Mailänder Sinne, ne, als Teil von Haltung auch total schön. Also natürlich habe ich den allergrößten Respekt vor den Menschen und ich darf aber respektlos sein gegenüber den Problemen und gegenüber den Lösungen. Und das heißt ja, ich lasse mich davon nicht hypnotisieren. Ne? Und erstarre nicht in Ehrfurcht davor. So, ja, das ist schon, ja. Das war letztens auch in der Familientherapie, war das ganz spannend, weil das Familiensystem mir das große Geschenk gemacht hat, dass sie einen typischen Konflikt in der Sitzung angefangen haben. Also dann haben zwei Kinder haben angefangen und die Eltern waren dann gleich so, oh nein, aber doch jetzt nicht hier, nicht hier, ja, reißt euch zusammen. Ja, wo ich dann gesagt habe, nein, 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 bitte, bitte, ja, ich möchte jetzt hier gerne, ich stelle mich als Dirigentin zur Verfügung, ja, was müssen wir tun, damit das Konzert des Konflikts hier jetzt im Raum entsteht, ja, und es war so, was war da, wir dürfen das jetzt mal nicht, ja, bitte, zeigt es mir, mal angenommen, ihr würdet jetzt diesen Konflikt so richtig, richtig machen, wie ihr das zu Hause macht, wie sieht das aus, ja, und dann entbrannte dieser Konflikt und, mit zwischendurch Gelächter, ne? Ja, jetzt sage ich das und dann sagst du das nämlich. Ja. Also das war schon schön. Ja, ich mag
Ja, wir
Humor.
können wir Menschen nicht verändern, habe ich zumindest mal irgendwo gelesen.
Ja.
Aber dieses ist ja so eine Einladung dann auch zur Selbstreflexion
Ja.
und dann zu sagen, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, um dieses Konfliktfeuer so richtig anzuheizen? Wie mache ich
Ja.
das denn sonst immer?
Ja.
Was sage ich denn meistens jetzt an dieser Stelle?
Ja.
Und das ist ja dann sozusagen schon der Gewinn des ganzen Gesprächs, dass
Absolut.
es einfach nur so abläuft.
Ja. Ja, wir haben schon ziemlich tolle Jobs. Wobei ich würde da, ist ja so die Frage Beruf, Berufung, ne? Also ich bin da schon eher bei dem Berufungsbegriff und ich bin immer wieder so erfüllt von Dankbarkeit auch für das, was wir da erleben dürfen und was wir begleiten dürfen. Na, das ist schon, ja, das ist schon toll.
Das ist so toll. Das ist so
Ja.
toll. Ja. Wenn du noch mal so auf unser Gespräch schaust, was ist dir auf jeden Fall wichtig, noch loszuwerden?
Ha. Mir kommt gerade, Also ich denke jetzt gerade so an Menschen, die in einer Weiterbildung sind und diesen Podcast hören.
Ja.
Und da kommt mir in den Kopf ein, traut euch, zeigt euch, los geht's. Das wird schon. Das wird schon. Ja. Das kommt mir gerade so als ein Zuruf.
Und
Ja.
mal angenommen, es würden Leute diesen Podcast hören, die vielleicht am Ende ihrer Weiterbildung sind oder schon eine oder so wie wir mehrere Weiterbildungen abgeschlossen haben. Das scheint ja auch so üblich zu sein. Da hat mich letztens auch eine Weiterbildungsteilnehmerin drauf angesprochen, so, ihr habt irgendwie alle so viel gemacht. wo ich so denke, ja, das ist auch irgendwie spannend, ne? Dann hat man hier noch da ja, die Qualifikation und da noch das Seminar obendrauf und so. Wenn Menschen die Idee haben, ich würde super gerne auch mal an so einem Institut lehren, ich möchte auch sowas werden wie Neda. Bis zur Institutsleitung ist ja vielleicht dann auch noch mal, aber so, was sagst du zu Menschen, die den Wunsch haben, so wie wir es auch tun, den systemischen Gedanken in die Welt zu tragen?
Ja. Also, wenn es so um so Lehre geht, finde ich es total gut, sich echt ein Institut zu suchen, dem man sich verbunden fühlt, wo man irgendwie denkt, die mag ich, das könnte passen. Und mal anzufragen, kann ich mal ein Seminar geben? Also, das muss ja noch gar nicht im Rahmen einer Weiterbildung sein. Das kann ja auch, also ne, bei uns gibt es diese Sonderseminare, wo dann einfach Leute von extern kommen und dann mal gucken, wie ist denn das? Wie ist denn das, vor Leuten zu stehen? Wie ist denn das zu lehren? Ist es was, was ich machen möchte? Ne? Und wenn das dann, ich sag mal, funkt, sich richtig anfühlt, dann ist ja es meist so der Weg, auf ein Institut zuzugehen und zu sagen, hier, ich möchte gerne den Weg zur Lehrenden, zum Lehrenden gehen. Kann ich das bei euch machen?
Ja.
Ne? Und also bei uns zum Beispiel bedeutet das, und das ist rein von den Rahmenrichtlinien her so, dass man dann ja nochmal einen ganzen Weiterbildungsgang in Co-Lehre geht. Ne? Und das bedeutet natürlich Zeitinvest. Aber ich fand das jetzt auch schön von einem Menschen, der das gerade bei uns anfangen möchte dieses Jahr, der dann gar nicht gesagt hat, oh, ich muss dann 3 Jahre nochmal mitlaufen, sondern oh, ich darf dann 3 Jahre nochmal mitmachen. Wie cool ist das denn? Ja, genau. Ja, und so dieses, das ist ja was, was ich im letzten Jahr durch einen lieben Kollegen nochmal so entdeckt habe, das Lesen. Ne? Also gucken, was ist das, wo ich weiter abtauchen möchte? Was könnten Dinge sein, die mir helfen, nochmal feiner zu werden, mich weiterzuentwickeln? Welches theoretische Wissen, welche Methoden, welche Personen können mich da inspirieren und sich damit dann zu umgeben in Form von Büchern, in Form von Podcasts, in Form von Seminaren, was auch immer. Ja.
Ja, so wichtig, absolut. Und du machst ja gerade so eine Lese-Challenge,
Ja,
jeden
genau.
Tag 40 Seiten oder
Ja,
so.
ja.
Wie kann man sich da anschließen, oder?
Ja, ich habe jetzt tatsächlich angefangen. Ich mache auf Instagram in meiner Story jetzt jeden Abend eine Abfrage. Heute gelesen, ja oder nein? Und genau, da war jetzt, sind jetzt gerade so die ersten Tage und ich bin gespannt. Also wer da so mitmacht, es waren jetzt bisher, waren das an diesen ersten beiden Tagen, haben jetzt schon 80 Leute teilgenommen. Und mal gucken, wie das so vor sich hinwächst. Und ich finde das irgendwie ganz schön. Mich hat das inspiriert, weil ich das selber mit dem Hula-Hoop-Reifen schwingen mache. Da gibt es auch auf Instagram jemanden, die jeden Abend eine Abfrage macht, heute gehullert. Und auch wenn es vielleicht bekloppt klingt, aber manchmal stelle ich mich nur in diesen Reifen, um dann abends bei ihr Ja anklicken zu können. Ja, also. Und klar funktioniert Motivation bei jedem irgendwie anders, aber ich hoffe, dass das vielleicht auch für manche hilfreich ist, sich doch nochmal hinzusetzen. Und wenn es nur 5 Seiten sind oder auch 3, ne, ein bisschen was zu lesen. Es müssen ja keine 40 Seiten sein. So. Ja.
Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich da mitmache oder nicht. Ich glaube, mein Leseverhalten ist, glaube ich, ein anderes, weil ich
Aha.
nicht jeden Tag 40 Seiten lese.
Ja.
Aber es gibt Tage, wo ich vielleicht auch mal 400 Seiten lese.
Ja, sehr
Also, weil
gut.
ich dann sozusagen, wenn ich weiß, ich habe irgendwie ein Podcast-Interview zu dem Thema oder ich will ein Seminar geben oder es ist
Ja.
irgendwas Neues rausgekommen, was ich
Ja.
unbedingt lesen
Ja.
will, so
Ja.
dann geht es so voll ab und dann tauche ich da so rein. Und ich
Ja.
glaube, ich bin nicht so gut in
Ändern,
Kontinuität,
ja.
aber in Abtauchen.
Ja. Ja, dieses so seminarbedingte Abtauchen, das mache ich auch total gerne. Und weil ich das so gerne mag, habe ich dann halt irgendwann gedacht, oh, und es wäre doch irgendwie cool, wenn ich eine Kontinuität auch
Ja,
reinbringen könnte. So, oder? Genau,
okay.
dadurch kam dann so die Idee. Und weil ich halt einfach gedacht habe, boah, es gibt einfach einiges an so Grundlagenliteratur, was zwar in meinem Bücherregal steht, aber wo ich dann halt ehrlich gesagt mal reingeguckt habe, aber es halt noch nicht ganz gelesen habe und wo ich dann für mich auch nochmal gedacht habe, so als Institutsleitung ist es doch ganz gut, das ein oder andere Buch auch nochmal gelesen zu haben. Ne?
Ja.
Genau, also das ist dann auch nochmal so eine Motivation. Ne? Ich dachte, ja, das befruchtet die Lehre, befruchtet meine Arbeit und ja. Bisher gefällt es mir ganz gut.
Schön. Und du sagst jetzt gerade auch so, du liest in Vorbereitung auf ein Seminar, also
Ja.
was so auch mein Antreiber ist, da noch
Ja.
so reinzusteigen. Wenn du dir deinen inneren Seminarkalender jetzt gerade nochmal so aufrufst, was würdest du sagen, auf welches der nächsten Seminare freust du dich? Auch wenn
Ja.
alle toll sind, aber
Ja.
welches
Ja.
wird so dein Highlight?
Also ein absolutes Highlight ist systemische Therapie und Beratung im interkulturellen Kontext. Das ist so ein Herzensthema nochmal.
Ja.
Genau. Und ansonsten sind die Seminare tatsächlich sehr, sehr praxislastig, also wo es eher dann um Supervision geht.
Ja.
Und da freue ich mich aber darauf, dass ich was einbringen kann von Carl Toms Die Fragen des Beobachters, wo es nochmal so um die Kybernetik geht. Genau, und um das Thema Zirkularität und so. Und darauf freue ich mich total, in der nächsten Gruppe das mit reinzubringen nochmal.
Ja,
Ja.
ja. Ich glaube wirklich, was uns so verbindet. Ich habe ja in den letzten Wochen mit so tollen Menschen gesprochen, aber dass, wenn jemand irgendwie sagt, ah, das Buch Carl Toms, die Fragen des Beobachters,
Ja.
Beobachterin vielleicht
Ja.
heute
Ja.
gegendert,
Ja.
dass ich dann so nicke und ich glaube, das ist auch ein Merkmal von vielen, die in diesem Feld unterwegs sind, dass wir einfach Bock haben, uns damit zu beschäftigen.
Total, total. Es hat schon so ein bisschen was Nerdiges auch. Also mein Mann meinte letztens auch so, ah, oh, jetzt liest du so Fachliteratur, ah, oh, ist das nicht total schwer und so? Ich dachte, naja, also es ist schon auch ganz gut einfach, ja. Und ja, und wenn dann eben so kleine Sätze sind von so großartigen Menschen, die solche Bücher schreiben, ne, wo man denkt, oh, ja. Jetzt habe ich es vielleicht, auch wenn Verstehen eine Illusion ist, jetzt habe ich noch mal mehr eine Vorstellung davon, was das heißen könnte. Und ich habe noch mal eine Idee, wie ich es auch anders vermitteln kann, ne? Also wie ich den Zugang für Menschen noch mal leichter machen kann zu etwas, ja? Das ist super. Das ist richtig gut.
Ja,
Ja.
ich würde eben sagen, für mich ist jeder Satz, den ich lese, eine Erweiterung des Möglichkeitsraumes.
Absolut. Ja. Ja,
Sagen, es
schön.
geht ja nicht, ich lese da keine Wahrheiten, sondern
Ja.
das macht alles meinen Raum wieder ein bisschen größer. Und Arnold Retzer schreibt halt ganz anders als Aris von Schlippe oder
Ja.
als welche Frau fällt mir gerade ein? Die Literatur ist ja dann doch auch immer noch ein
Ja,
bisschen
das stimmt. Da ist die
männerlastig.
Struktur. Ja, das stimmt.
Dass ich so denke, dass ja, das für mich ist es der Möglichkeitsraum.
Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ja, da kann ich sehr gut mitgehen bei dem Gedanken. Ja.
Schön, Nena, danke, dass du da warst. Es war mir
Ja.
ein großes Vergnügen, mit dir zu
Ja, mir
sprechen.
auch. Und es fühlte sich gar nicht nach unserem ersten Gespräch an.
Ja, da können ja die Zuhörenden für sich mal so reinspüren, was sie da jetzt so draus mitnehmen, dass sich so
Ja.
zwei systemisch ausgebildete Frauen treffen und einfach loslegen.
Ja, sehr
Ja.
schön. Ja.
Ja, danke.
Danke dir für die Einladung.
Ja, das war's mit der heutigen Folge. Mit welchen Aspekten bist du in Resonanz gegangen? Schreib uns doch gerne eine Mail unter Erdbeerfrösche und Teppichäpfel@web.de oder auf Instagram. Du findest uns unter flow. In den Shownotes findest du dann noch die Kontaktdaten von Neda. Und in 2 Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Bis dahin, join the next level.